Ich darf Sie alle herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Ich hoffe, dass Sie einen schönen Tag verleben können und auch einen guten Gottesdienst vor uns haben. Neben Ihnen allen möchte ich insbesondere begrüßen einige frisch Mitarbeitende auf Zeit in unserer Gemeinde. Denn heute im Gottesdienst werden Sie erleben, dass einige jüngere Konfirmandinnen und Konfirmanden ein bisschen bei uns sind und ein bisschen mitarbeiten hier im Gottesdienst. Danke, dass ihr da seid und das macht. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern, wie jeden Gottesdienst, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Als erstes darf ich Sie hinweisen auf Kollekt- und Klingelbeutel. Der Klingelbeutel ist bestimmt im gesamten Monat Juni für die Sanierung der Wandmalereien. Der Förderbescheid ist immer noch nicht da. Wir warten noch drauf und wollen dieses Jahr noch beginnen. Und das kostet ein bisschen, also, aber das wissen Sie alle schon. Dafür ist der Klingelbeutel bestimmt, den wir gleich als erstes einsammeln lassen. Danke. Und der Ausgang, die Ausgangskollekte ist bestimmt für die Diakonie im Kirchenkreis an der Agger. Die Diakonie ist als ambulanter Pflegedienst mit 5 Diakoniestationen im Oberbergischen Kreis und einer weiteren im Rhein-Sieg-Kreis vertreten. Dort arbeiten insgesamt mehr als 250 Menschen mit. Sie versorgen Patienten und Hilfebedürftige in ihrem Zuhause. Sie sind Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für Ärzte, Krankenkassen und Pflegeeinrichtungen. Schwestern und Pfleger haben ein offenes Ohr für die Anliegen und oft auch für die Sorgen der Hilfebedürftigen. Um den Patienten und Angehörigen hier für die zusätzlich benötigte Zeit und Ruhe schenken zu können, sammeln wir heute die Kollekte ein. Es geht also um den Teil in der diakonischen Arbeit vor Ort, der nicht durch die Krankenkassen refinanziert wird. Und das ist sozusagen extra Zeit, die genommen wird. Das wird immer durch die kirchliche Kollekte dann gemacht. Dafür nachher die Ausgangskollekte und nach wie vor auch für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Als erstes gemeinsames Lied wollen wir singen 454, alle 6 Strophen.
Thank you.
hintereinander den Psalm 31 sprechen. Der wird nachher in der Predigt auch noch vorkommen. Das ist die Nummer 715, 1 und 2. Wir sprechen im Wechsel. Ich bitte Sie, die einrückenden Zeilen zu sprechen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Lass leuchten dein Antlitz über deinen Knecht, hilf mir durch deine Güte. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, wir sind heute Morgen hier zusammen, um von dir her Hilfe und Ausrichtung zu bekommen. Wir bekennen dir, dass wir vieles nicht verstehen, im Kleinen nicht und auch im Großen nicht. Wir verstehen manchmal auch uns selber nicht. Mehr noch bekennen wir dir aber heute die Not, die uns umgibt und die uns oft so ratlos macht. Warum gibt es gerade in unseren Tagen so viel Gewalt auf Erden? Warum werden Menschenleben für reine Machtfragen geopfert? Wir sehen so viel sinnloses Leid. Es ist doch deine Schöpfung, es sind doch deine Menschen, sie alle, wir alle. Wir kommen heute vor dich miteinander, weil wir Rat suchen und Hoffnung brauchen. Schenk uns heute einen Gottesdienst, in dem du uns selber begegnest. Amen.
Ich lese aus Römer 8, die Verse 18 bis 26 aus der Zürcher Bibel. Vor einigen Jahren war ich mal auf einer Bibelschule und da mussten wir komplett Römer 8 auswendig lernen. Das ist aber schon 30 Jahre her, deswegen habe ich einen Zettel mitgebracht heute. Also Römer 8, die Verse 18 bis 26 aus der Zürcher Bibel. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts zu bedeuten, im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Wurde die Schöpfung doch der Nichtigkeit unterworfen, nicht weil sie es wollte, sondern weil er, der sie unterworfen hat, es wollte. Nicht ohne die Hoffnung aber, dass auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werde, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt bis zum heutigen Tag. Doch nicht nur dies, nein, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben, auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. Im Zeichen der Hoffnung wurden wir gerettet. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft schon auf das, was er sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. Halleluja.
Christlichen Glauben bekennen, aber anders als sonst. Und zwar bitte ich Sie, das Gesangbuch aufzuschlagen auf der Seite 1319. 1319. Da ist abgedruckt der kleine Katechismus von Martin Luther. Und wir befinden uns auf der Seite 1319 in der Auslegung des Unser Vaters. Und dort möchte ich mit Ihnen die zweite Bitte miteinander sprechen. Also Seite 1319, die zweite Bitte. Dein Reich komme. Was ist das? Gottes Reich kommt auch ohne unser Gebet von selbst. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Wie geschieht das? Wenn der himmlische Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, dass wir seinem heiligen Wort durch seine Gnade glauben und danach leben, hier zeitlich, dort ewiglich. Amen. Wir wollen miteinander singen, die 365, Strophen 1 bis 4.
Gott will dich nicht.
Gemeinde. Was stellen Sie sich vor, wenn Sie folgenden Satz hören? Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst, mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Oder anders, wen stellen Sie sich vor? Wie mag der Mensch dran sein, der so etwas sagt? Er hat Angst, weil er vor sich keine Sicherheiten sieht. Vielleicht hat er sich jahrelang darauf verlassen, dass es immer so weitergeht wie bisher, aber jetzt ist er sich unsicher, wie es weitergeht. Vielleicht hat ihn eine Krankheit getroffen, vielleicht ist seine Partnerschaft zu Ende gegangen, weil jemand gestorben oder die Beziehung zerbrochen ist. Vielleicht ist er oder sie unsicher, ob die Arbeitsstelle bestehen bleibt. Der Mensch hat Angst vor dem Leben, vielleicht auch davor, dass ihm ein anderer etwas Böses will, vielleicht auch vor dem Tod. Wer Angst hat, dem wird das Leben eng. Da tauchen auf einmal Grenzen auf, die vorher nicht im Blick waren. Vielleicht fällt sogar das Luftholen schwer, weil die Enge als Last, als große Last empfunden wird. Unser Mensch bekennt, dass sein Auge trüb geworden ist vor Gram. Ein trübes Auge, das werden Sie alle wissen, nimmt die Umwelt nur sehr begrenzt wahr. Und trübe Augen strahlen nicht, sondern sie zeigen an, dass der Blick nach innen geht und eher verschwommen nach innen geht, nicht nach vorne. Matt und müde ist das Leben geworden. Unser Mensch mag sich gar nicht mehr aufmachen, hat keine Pläne mehr, irgendwie ist er gelähmt. Seine Beine werden ihm schwer. Er mag nicht mehr überlegen, wie es weitergeht. Das Leben ist düster, eng, bedrohlich. Was genau diesen Menschen bewegt, dem wir diese Worte aus Psalm 31 verdanken, wissen wir nicht. Es ist auch nicht klar, ob hier eine ganz bestimmte, konkrete Situation eines ganz bestimmten Menschen beschrieben wird. Oder ob es Worte sind, in denen sich andere wiederfinden sollen. Es ist wohl auch nicht so wichtig, ob wir genau wissen, in welcher Situation sich der Psalmist befand, der diesen und andere geschrieben hat. Ich verstehe die Psalmen eher so, dass sie uns Worte geben, vielleicht auch Worte bieten, in denen wir unsere Lage erkennen und aussprechen können. Vielleicht auch dann, wenn wir sie nicht nur verstehen als Ausdruck einer existenziellen Krise eines einzelnen Menschen, sondern auch als Ausdruck der gegenwärtigen Lage unserer Welt. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Natürlich war es in früheren Zeiten schon deutlich schwieriger, als es heute ist, jedenfalls bei uns. Natürlich herrscht zurzeit in Deutschland kein Krieg. Natürlich haben wir weiterhin genug zu essen und zu trinken. Es geht uns nach wie vor materiell gut. Und Menschen werden auch deutlich älter als in früheren Jahren, auch in Marienberghausen. Es liegt mir nicht daran zu sagen oder zu behaupten, unsere Welt wäre schlimmer geworden. Es gibt so Gegenwartspessimisten, die das immer tun. Daran liegt mir nicht. Und doch habe ich, jedenfalls für mich, den Eindruck, dass in den letzten Jahren Klarheiten und Selbstverständlichkeiten abhanden gekommen sind. In den Nachrichten höre ich in den letzten Monaten immer mehr, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten zu sehr an eine friedvolle Gesellschaft gewöhnt hätten. Und das sei als Zeichen von Naivität zu verstehen. Der Normalfall sei eine Welt, in der man sich militärisch absichern und verteidigen müsse, sonst erobert uns der Feind. Ich kann dem nicht einfach widersprechen, weil ich nicht davon ausgehe, dass alle Menschen gut sind Ich ja auch nicht. Aber ich muss eben auch sagen, vielleicht bin ich da anders als Sie, vielleicht genauso wie Sie, dass mir Klarheit im Blick auf die Weltlage abhanden gekommen ist. Die USA als Nation, in der die Demokratie herrscht und Menschenrechte eine wichtige Rolle spielen, in der das Recht entscheidend ist und die Gleichheit aller vom Gesetz zumindest hochgehalten wurde, verkommt aus meiner Sicht zu einem Land, in dem das Recht gekauft werden kann. Es scheint immer mehr um die Frage zu gehen, wer Recht bekommt. Und damit um die Frage, wie ich das Recht so verstehen kann, dass es meinen Plänen nicht entgegensteht. Die Vernunft, dass alle Menschen in Frieden leben sollen, scheint nicht der entscheidende Antrieb zu sein. Das gilt natürlich nicht nur für die USA, da erschreckt es mich nur mehr, sondern auch für Ungarn, Russland und andere Länder. Auch bei uns gibt es Stimmen, das Grundgesetz ändern zu wollen, weil es zu bestimmten Auffassungen nicht zu passen scheint. Auch die Situation in Israel und im Gazastreifen macht mir Mühe. Ich sehe das Recht Israels auf Selbstverteidigung und habe zugleich Zweifel, ob die Regierung in Israel sich ausreichend bemüht, humanitäre Interessen zu berücksichtigen. Die Nachrichten der letzten Tage und Israels Einsatz im Iran, die iranischen Bomben in Israel und, Sie haben es vielleicht mitbekommen in den Nachrichten, die Bomben von heute Nacht aus den USA im Iran. Einerseits sympathisiere ich mit dem Einsatz Israels und der USA gegen eine Atombombe Irans und andererseits frage ich mich, ob es nicht völkerrechtlich ein Problem darstellt, was dort geschieht. Vielleicht klingt das jetzt alles für Sie zu sehr nach den Nachrichten, die Sie in der Tagesschau besser und fundierter hören können als bei mir. Darum geht es mir aber nicht. Sondern ich sehe unsere Situation mit den Worten des Psalmisten beschrieben, weil ich im Blick auf die Lage der Welt nicht mehr optimistisch bin, keine Klarheit habe, wie es weitergehen mag, dass mir die Zukunft eng vorkommt, unklar und trübe. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst, mein Auge ist trübe geworden, vor Gram matt meine Seele und mein Leib. Ich kann die Worte des Psalmisten gebrauchen, um meine Ängste auszudrücken. Aber es stehen nicht nur diese Sätze im 31. Psalm. Sondern mitten in der Beschreibung des Elends bekennt der Psalm, dass er seine Hoffnung auf Gott setzt. Und dann bekennt er, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Es ist dies eine Aussage im Präsens. Er sagt nicht, später mal, wenn alles vorbei ist, dann wird es mir wieder besser gehen. Kopf hoch, alles wird irgendwann wieder gut. Das wäre Vertröstung. Billiger, zu billiger Trost. Und jetzt, mitten in der dunklen Welt, in der die Seele matt ist, die Augen trübe geworden sind, in der Enge und Ausweglosigkeit herrschen, sagt der Psalm, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Mitten im Elend, der Psalmist sieht mehr, er sieht weiter. Wenn die Füße auf weiten Raum stehen, dann heißt das, Freiheit nach vorne gehen zu können, den Horizont geöffnet zu bekommen, mehr zu sehen und dann auch gehen zu können. Macht sich der Psalmist hier nicht was vor? Das ist, so könnte man sagen, doch bloß eine Behauptung, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Auch wenn der Psalmist behauptet, dass Gott weiten Raum schenkt, so ändert sich an der konkreten Lage, jedenfalls solange der Psalm geht, nichts. Sollte er eine Krankheit haben, so wird er durch dieses Bekenntnis nicht geheilt. Sollte jemand Wichtiges nicht mehr da sein, kommt durch diesen Glaubenssatz dieser Mensch nicht mehr zurück. Und wenn wir diesen Satz heute hören, ändert sich in den USA, in der Ukraine, in Israel, in Palästina, im Gazastreifen oder im Iran gar nichts. Was also besagt dieser Satz, wenn er nicht nur als leere Behauptung einherkommt oder sogar als Selbsttäuschung? Der Psalmist setzt seine Hoffnung auf Gott und vertraut ihm, dass das, was vor Augen ist, nicht die ganze Wirklichkeit ist. Es wirkt so, dass alles nur schrecklich ist. Und wir haben vielleicht aus der Geschichte Bilder vor Augen, die wir nicht verharmlosen können. Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Und erst da haben viele Deutsche wirklich verstanden und gesehen, wie viel Leid durch sie in die Welt gekommen ist, wie durch ihre Schuld Millionen von Menschen umgebracht wurden, auch auf grausamste Weise in Gaskammern, in Konzentrationslagern. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Kann ein solcher Satz wirklich gesagt und gewagt werden? Erzwingen lässt sich so ein Satz sicherlich nicht. Und nicht jeder, der die Sätze vom Anfang der Predigt hat mitsprechen können, wird auch diesen anderen Satz mitsprechen können. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich kann nur die Einladung hören, die unser Psalm ausspricht. Du brauchst nicht nur, du kannst nicht nur Sätze der Dunkelheit und der Verzweiflung mitsprechen, sondern auch diese Sätze der Hoffnung, dieses Bekenntnis des Glaubens. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du lässt mich weiter sehen als das, was scheinbar unsere Wirklichkeit bestimmt. Du lässt mich Schritte gehen, wo eigentlich kein Weg ist, sondern nur Dunkelheit alles beherrscht. Was zeigt uns dieser eine kleine Satz? Zumindest, dass die Wirklichkeit unserer Welt, auch das Leid in uns und um uns herum, nicht das letzte Wort haben müssen. Christenmenschen bekennen mit diesem Psalm, dass Gott die Welt in seiner Hand hält. Dass die Welt nicht aus sich heraus entstanden ist, sondern dass Gott sie geschaffen hat, vielleicht auch über Jahrmillionen hinweg. Dass Gott die Menschen geschaffen hat und auch uns und ihnen und uns die Treue hält, ewig. Dass Gott sich nicht so schade war, Mensch zu werden. Dass er die Schuld des Menschen am Kreuz von Golgatha überwunden hat und dass der Tod uns nicht von der Liebe Gottes trennt. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei Gott. Das bekennen Christinnen und Christen. Und nun ist nicht entscheidend, wie vollmundig wir dieses Bekenntnis mitsprechen. Vielleicht sagen wir es trotzig, laut und bekennerhaft, gleichsam stolz in unsere Welt hinein. Vielleicht können das ja manche unter uns. Anderen wird dieses Bekenntnis nur schwer über die Lippen kommen. Nicht, dass sie gar nicht glauben würden, aber doch nur mit weichen Knien. Denn es spricht ja offenkundig nicht zu viel für dieses Bekenntnis. Jedenfalls nicht im Blick auf das, was uns vor Augen steht. Aber es geht nicht um die Festigkeit des Glaubens. Die ist nicht wichtig hier. Sondern der Inhalt. Das, was uns Angst macht, was das Leben eng macht, das hat nicht das letzte Wort, das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Gott ist es, der über dem Treiben dieser Welt seine Hand hält. So ein Satz löst immer wieder auch Fragen aus und setzt Fragen frei. Das ist ja klar. Warum gibt es Leid? Warum nicht jetzt schon Frieden in der Ukraine? Warum nicht jetzt schon in Israel-Palästina? Warum? Antworten bekommen wir nicht. Unser Blick bleibt auch hier begrenzt und das macht manchem, auch mir, immer wieder zu schaffen. Was aber sagt unser kleiner Satz aus? Er beginnt mit einem Hinweis auf Gottes Handeln. Du stellst meine Füße. Der Psalmist bekennt, ich selber kann das gar nicht. Ich kann mich nicht an meinem Schopf aus meinem Unglück herausholen. Gott, du alleine kannst das. Der Psalmbeter setzt darauf, dass Gott ihm eine andere Perspektive schenkt oder eben den Glauben schenkt. Denn das ist ja ein Satz des Glaubens, der sich nicht von selbst versteht. Und dann, meine Füße stellst du. Das heißt eben, dass sie nicht schweben, den Boden unter den Füßen haben, der nicht wegrutscht. Der Boden ist nicht weg, er ist da. Ich sacke nicht in die Tiefe. Ich stehe, meine Füße stehen auf weitem Raum. Und jetzt kann ich gehen. Das muss ich selber machen. Das macht Gott nicht für mich. Glaube bedeutet ja nicht, dass ich davon ausgehe, dass Gott alles macht und ich nichts. Beten heißt nicht, die Hände in den Schoß zu legen, sondern es meint, dass der Blick jetzt frei geworden ist und ich nach vorne gehen und schauen kann. Jenseits der trüben Augen, jenseits der Mattheit geht der Blick nach vorne. Was heißt das jetzt für uns? Oder jedenfalls für mich, der ich angesichts unserer Weltlage so verunsichert bin, dem es dahingehend eng zumute ist? Das heißt für mich zunächst, dass ich davon ausgehe, dass, mit den Worten Gustav Heinemanns gesprochen, dass die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Ich ärgere mich über die Politik von Trump in den USA, ich bin sauer auf die Kriegstreiberei von Putin, ich bin verwirrt, dass so viele Deutsche der rechtsextremen Partei AfD ihre Stimme geben und davon Gutes für ihr und unser Land erwarten. Aber auch ihnen werden Grenzen gesetzt von Gott. Auch sie sind nicht mächtiger als Gott, auch wenn dort total Schlimmes passiert. Du stellst unsere Füße auf weiten Raum, damit wir gehen und handeln können. Auch wenn wir das Elend dieser Welt nicht beseitigen können, so ist und bleibt es unsere Aufgabe, nicht Menschen verachten, unseren Weg zu gehen, sondern wertschätzend Menschen wahrzunehmen und für ihre Rechte einzutreten. Menschen beizustehen in der Nähe und in der Ferne. Gott macht uns frei, seine Liebe zu bezeugen und da nicht mitzumachen, wo anderen Menschen Unrecht getan wird. Auf weiten Raum stellst du Gott unsere Füße. Aufrecht und frei sollen wir gehen und stehen und uns fortbewegen in deiner Welt. Zur Freiheit sind wir gerufen. Zu einer Freiheit, die mehr sieht als nur die dunklen Seiten dieser Welt, die auch die kleinen Freuden dieser Welt schätzen kann, weil sie weiß, dass Gottes Liebe nicht kaputt macht. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, ein Bekenntnis zu Gott, der bei uns und für uns und für die ganze Welt ist. Amen. Lassen Sie uns singen Lied 615. Das ist ein Lied, was in der Gemeinde nicht so bekannt ist. Auch unserem Organisten war es noch nicht bekannt, die Melodie. Mir ist es ein wichtiges Lied, wir kommen schon hinein. Die Strophen 1 bis 4. darf Sie auf drei Termine hinweisen. Am Dienstag um 18 Uhr findet der Gesprächskreis Frauen, Leben, Glauben im Gemeindehaus statt. Am Mittwoch, den 25. Juni um 19.30 Uhr ist ein Themensammlungsabend des Gesprächskreises für die nächste Saison, also ab Frühherbst. Und am Sonntag, den 29. Juni, fünfter Sonntag im Monat, findet abends um 18 Uhr ein Abendgottesdienst statt, der vom Gottesdienstteam, vor allem des Presbyteriums, gestaltet wird. Mehr habe ich. Um
17 Uhr ist hier ein Konzert mit vom Phoenixchor Lümprecht mit Liedern zum Frieden erhalten.
Haben alle verstanden? Wunderbar. Heute 17 Uhr hier. Danke für den Hinweis. Gibt es andere Hinweise noch? Nee. Dann wollen wir Fürbitte halten. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, zu dir kommen wir am Ende des Gottesdienstes mit der Bitte, dass du deine Verheißung wahrmachen mögest, dass du uns Hoffnung und Freiheit schenkst, dass du unsere Füße auf weiten Raum stellst. Wir brauchen diesen anderen Horizont. Wir denken heute an die Menschen, die in der Ukraine, in Israel, im Gazastreifen, im Westjordanland und auch im Iran unter Gewalt leiden. Und auch an die, die Angehörige und Freunde verloren haben, weil sie gestorben sind. Wir hoffen, wir bitten dich, dass der Gewalt ein Ende bereitet wird und sehen, dass die Menschen scheinbar dazu nicht in der Lage sind. Wir bitten dich deshalb, schenke du Frieden und neue Hoffnung. Vielleicht sind auch unter uns Menschen, die in ihrem persönlichen Leben keine Hoffnungsperspektive mehr haben, sei es für sich persönlich, sei es in der Beziehung. Schenke du neue Hoffnung. Schenke du deine Treue. Wir beten noch in der Stille. Und beten jetzt gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Vertrauen auf diese Hoffnung singen wir das Lied 398.
Thank you.
darf Ihnen zunächst einen schönen Sonntag wünschen. Schwitzen Sie gut und eine gute Woche. Wir wollen jetzt Gott um seinen Segen für diese Woche bitten. Und es segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.